NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest heute die 52. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi. Anna und ihr Geliebter, der Rittmeister Alexei Wronski, sind gemeinsam nach Italien gereist, um dort auch öffentlich als Liebespaar auftreten zu können. Doch schon bald beginnen sie sich in dem kleinen Ferienort zu langweilen, denn es fehlen ihnen die Empfänge und geistigen Ablenkungen der Großstadt. Annas Mann, der Beamte Alexei Karenin, ist allein in St. Petersburg zurückgeblieben. Er stürzt sich in die Arbeit, um Anna zu vergessen. Da er sie aber immer noch liebt, weist er die Avancen anderer Frauen zurück. Einzig Lydia Iwanowna, eine Freundin der Familie, dringt zu ihm durch. Sie überzeugt ihn, seinem Sohn Serjoja zu erzählen, dass seine Mutter gestorben sei, um ihm Annas Verschwinden zu erklären. Als Lydia Iwanowna erfährt, dass sich Anna und Wronski wieder in St. Petersburg befinden, beschließt sie, alles zu unternehmen, damit Karenin und seine Frau sich nicht begegnen. Doch dann erhält sie unerwartet einen Brief von Anna. Es liest wieder Ulrich Nöten.
Das Kuvert war aus einem Papier so dick wie Borke. Auf dem länglichen gelben Papier war ein riesiges Monogramm. Und von dem Brief ging ein wunderbarer Duft aus. »Wer hat das gebracht?« »Der Kommissionär aus einem Hotel.« Gräfin Lydia Iwanowna konnte sich lange nicht hinsetzen, um den Brief zu lesen. Vor lauter Erregung bekam sie einen Anfall von Atemnot, wofür sie anfällig war. Als sie sich beruhigt hatte, las sie den folgenden französischen Brief. »Madame la Comtesse, die christlichen Gefühle, welche Ihr Herz erfüllen, verleihen mir die, das fühle ich, unverzeihliche Kühnheit, Ihnen zu schreiben. Ich bin unglücklich durch die Trennung von meinem Sohn. Ich flehe um die Erlaubnis, ihn vor meiner Abreise ein einziges Mal zu sehen. Verzeihen Sie mir, dass ich mich Ihnen ins Gedächtnis rufe. Ich wende mich nur deshalb an Sie und nicht an Alexei Alexandrowitsch, weil ich diesem großmütigen Menschen nicht durch die Erinnerung an mich ein Leid zufügen möchte. Da ich Ihre Freundschaft zu ihm kenne, werden Sie mich verstehen. Wollen Sie Serjoja zu mir schicken oder soll ich zu einer bestimmten, festgesetzten Stunde ins Haus kommen? Oder werden Sie mich wissen lassen, wann und wo ich ihn außerhalb des Hauses sehen kann? Ich gehe nicht von einer Absage aus, da ich die Großmut dessen kenne, von dem dies abhängt. Sie können sich nicht vorstellen, welches Verlangen ich nach einem Wiedersehen empfinde. Und darum können Sie sich auch nicht die Dankbarkeit vorstellen, die Ihre Hilfe in mir wecken wird. Anna. Alles an diesem Brief brachte Gräfin Lydia Iwanowna auf. Der Inhalt, wie der Verweis auf die Großmut und besonders der, wie ihr schien, zu dreiste Tonfall. »Sag ihm, dass es keine Antwort geben wird«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna und schlug sogleich ihre Schreibmappe auf, um Alexei Alexandrowitsch zu schreiben, dass sie ihn nach 12 bei der Gratulationskur im Palast zu sehen hoffe. »Ich muss mit Ihnen über eine wichtige und traurige Angelegenheit sprechen. Wo werden wir dort verabreden? Am besten bei mir, wo ich Ihnen Ihren Tee zubereiten lassen werde. Es ist dringend.« »Ein Kreuz erlegt er auf, doch gibt er auch die Kraft dazu«, fügte sie noch hinzu, um ihn wenigstens ein bisschen einzustimmen. Gräfin Lydia Iwanowna schrieb gewöhnlich jeden Tag 2 oder 3 Billets an Alexei Alexandrowitsch. Sie mochte diesen Prozess des Briefverkehrs mit ihm, denn er hatte die Eleganz und Heimlichkeit, die sie in ihrem persönlichen Umgang vermisste. 24. Die Gratulationskur ging zu Ende. Wer sich beim Aufbruch begegnete, unterhielt sich über die letzte Neuigkeit des Tages, über die neu empfangenen Auszeichnungen und das Revirement hochgestellter Beamter. Warum nicht der Gräfin Maria Borissowna das Kriegsministerium und als Generalstabschef Fürstin Watkowskaja? Sagte ein grauhaariger kleiner Greis in goldbestickter Uniform zu einer hochgewachsenen, schönen Hofdame, die ihn nach dem Revirement gefragt hatte. »Und mit mir als Adjutanten«, erwiderte die Hofdame lächelnd. »Sie haben Ihre Ernennung schon weg. Sie kriegen das geistliche Ressort. Und als Ihre Gehilfen
Karenin.
Der Greis drückte einem Hinzutretenden die Hand. »Fürst, seien Sie gegrüßt.«
»Was sagten Sie über Karenin?«
fragte der Fürst. »Er und Podjatow haben den Alexander Newski-Orden erhalten.«
»Ich dachte, den hätte er schon.«
»Nein, schauen Sie ihn doch an«, sagte der kleine Greis und deutete mit dem bestickten Hut auf Karenin, der an seiner Hofuniform das neue rote Ordensband um die Schulter trug und mit einem einflussreichen Mitglied des Staatsrats an der Saaltür stehen geblieben war. »Strahlt glücklich und zufrieden wie ein Kupfergroschen«, fügte er hinzu und hielt inne, um einem athletisch gebauten, blendend aussehenden Kammerherrn die Hand zu drücken. »Nein, er ist alt geworden«, meinte der Kammerherr. »Vor lauter Sorgen, er schreibt jetzt ständig Projekte.« »Den Unglücksraben entlässt er jetzt nicht, bevor er ihm nicht alles Punkt für Punkt dargelegt hat.«
»Wieso alt geworden? Er macht doch Eroberungen.«
»Ich glaube, Gräfin Lydia Iwanowna ist jetzt eifersüchtig auf seine Frau.« »Also wirklich. Von Gräfin Lydia Iwanowna bitte nichts Schlechtes. Ist es denn schlecht, dass sie in Karenin verliebt ist?«
»Stimmt es, dass Karenina hier ist?«
»Nicht hier im Palast, aber in Petersburg. Gestern bin ich ihr mit Alexei Wronski Bradesu auf der Marskaja begegnet.«
»Er ist eben ein Mann, der keine...«
hob der Kammerherr an, hielt aber inne, um einer vorbeigehenden Persönlichkeit aus der Zarenfamilie mit einer Verbeugung den Weg freizugeben. So redeten sie unaufhörlich über Alexei Alexandrowitsch, verurteilten ihn und verlachten ihn, während er dem Mitglied des Staatsrats, das er abgefangen hatte, weiterhin den Weg vertrat und seine Darlegung keinen Moment unterbrach, um ihn nicht fortzulassen, sondern ihm Punkt für Punkt sein Finanzprojekt darlegte. Fast zu ein und derselben Zeit, als Alexei Alexandrowitsch von seiner Frau verlassen wurde, stieß ihm das Bitterste zu, was einem Beamten passieren kann. Die Aufwärtsbewegung seiner Dienstlaufbahn neigte sich zum Stillstand. Dieser Stillstand war nun eingetreten. Und alle sahen es klar, bloß Alexei Alexandrowitsch war es noch nicht bewusst, dass seine Karriere zu Ende war. Ob wegen der Konfrontation mit Stremow, ob wegen des Unglücks mit seiner Frau oder einfach, weil Alexei Alexandrowitsch die Grenze erreicht hatte, die ihm vorherbestimmt war, jedenfalls wurde in diesem Jahr allen Augen fällig, dass sein dienstlicher Wirkungskreis am Ende war. Er bekleidete noch einen hohen Posten, er war Mitglied vieler Kommissionen und Komitees, aber er war jemand, der nicht mehr zählte, von dem nichts mehr erwartet wurde. Was er auch sagen, was er auch vorschlagen mochte, man hörte ihn an, als wäre längst bekannt, was er vorschlug, und wäre genau das, was nicht gebraucht wurde. Aber Alexei Alexandrowitsch merkte das nicht. Im Gegenteil, seit er von der unmittelbaren Regierungstätigkeit ferngehalten wurde, sah er nun klarer denn je zuvor die Mängel und Fehler in der Tätigkeit der anderen und hielt es für seine Pflicht, auf Mittel zu ihrer Verbesserung hinzuweisen. Bald nach der Trennung von seiner Frau verfasste er eine Eingabe zur neuen Gerichtsbarkeit, die erste aus einer endlosen Reihe jener von niemandem gebrauchter Eingaben zu allen Verwaltungsbereichen, die zu verfassen sein Schicksal war. Nicht nur, dass Alexei Alexandrowitsch seine hoffnungslose Lage in der Amtswelt gar nicht bemerkte und gar nicht bekümmert war darüber, er war sogar mehr denn je mit seiner Tätigkeit zufrieden. Wer aber gefreit hat, der sorgt um die Dinge der Welt, nämlich wie er der Frau gefalle. Wer ledig ist, der sorgt um des Herrn Sache, nämlich wie er dem Herrn gefalle, sagt der Apostel Paulus. Und Alexei Alexandrowitsch, der sich in allen Dingen jetzt von der Schrift leiten ließ, dachte oft an diese Bibelstelle. Ihm schien, seitdem er ohne Frau war, diene er mit diesen Projekten dem Herrn mehr als früher. Die offensichtliche Ungeduld des Ratsmitglieds, das weg wollte von ihm, genierte Alexei Alexandrowitsch nicht. Er hörte erst auf mit seiner Darlegung, als das Mitglied sich zunutze machte, dass eine Person aus der Zarenfamilie vorbeikam und ihm entschlüpfte. Allein geblieben, senkte Alexei Alexandrowitsch den Kopf, um seine Gedanken zu sammeln. Dann blickte er zerstreut um sich und ging zu der Tür, wo er Gräfin Lydia Iwanowna zu treffen hoffte. »Wie kräftig sie doch alle sind und körperlich gesund«, dachte Alexei Alexandrowitsch, während er auf den mächtigen Kammerherrn mit den gestriegelten, wohlriechenden Koteletten und auf den roten Nacken des prall in seiner Uniform steckenden Fürsten blickte, an denen er vorüber musste.
Zu Recht heißt es, dass alles in der Welt böse ist, dachte er und schielte noch einmal auf die Waden des Kammerherrn. Ohne Hast setzte Alexei Alexandrowitsch seine Füße, und mit seiner üblichen müden und würdevollen Miene grüßte er diese Herren, die über ihn redeten, und während er zur Tür blickte, suchten seine Augen Gräfin Lydia Iwanowna. »Oh, Alexei Alexandrowitsch«, sagte der kleine Greis mit boshaftem Augenglitzern, als Karenin an ihm vorüberkam und mit kühler Geste den Kopf neigte, »ich habe Sie noch nicht beglückwünscht.« Er deutete auf das frisch erhaltene Ordensband. »Ich danke Ihnen«, antwortete Alexei Alexandrowitsch. »Was für ein wunderschöner Tag heute«, fügte er hinzu, dabei betonte er nach seiner Gewohnheit besonders das Wort »wunderschön«. Dass sie ihn verlachten, das wusste er. Aber er erwartete von ihnen auch nichts außer Feindschaft. Daran hatte er sich schon gewöhnt. Als er die aus der Corsage emporquellenden gelben Schultern der Gräfin Lydia Iwanowna erblickte, die durch die Tür kam, dazu ihre lockenden, wunderschönen, versonnenen Augen, lächelte Alexei Alexandrowitsch, dass seine noch unvergilbten weißen Zähne sichtbar wurden, und ging zu ihr. Die Toilette hatte Lydia Iwanowna große Mühe gekostet, wie alle ihre Toiletten in dieser letzten Zeit. Ihr Ziel war jetzt das Gegenteil von dem, was sie vor 30 Jahren mit ihrer Toilette verfolgt hatte. Damals wollte sie sich irgendwie schmücken, und je mehr, desto besser. Jetzt dagegen standen ihre Toiletten zwangsläufig in einem solchen Missverhältnis zu ihren Jahren und ihrer Figur, dass sie nur noch darum besorgt war, den Widerspruch zwischen herausgeschmückt sein und ihrem Aussehen nicht zu schrecklich werden zu lassen. Und in Bezug auf Alexei Alexandrowitsch erreichte sie ihr Ziel. Sie kam ihm attraktiv vor. Für ihn war sie die einzige Insel nicht nur von wohlwollender Zuneigung, sondern von Liebe in dem Meer an Feindseligkeit und Spott, das ihn umgab. Nach seinem Spießrutenlauf durch die spöttischen Blicke reckte er sich naturgemäß ihrem verliebten Blick entgegen, wie die Pflanze dem Licht. »Ich gratuliere Ihnen«, sagte sie und wies mit den Augen auf das Ordensband. Er unterdrückte ein Lächeln der Befriedigung und zuckte die Schultern, wobei er die Augen schloss, wie um zu sagen, dass ihn dies nicht freuen könne. Gräfin Lydia Iwanowna wusste sehr wohl, dass dies eine seiner größten Freuden war, obwohl er es nie zugeben würde. »Was macht unser Engel?« Gräfin Lydia Iwanowna meinte damit Serjoscha. Alexei Alexandrowitsch zog die Brauen hoch und öffnete die Augen. »Ich kann nicht sagen, dass ich ganz mit ihm zufrieden wäre«, sagte er. »Auch Sitnikow ist mit ihm unzufrieden.« Sitnikow war der Pädagoge, dem Serjoschas weltliche Erziehung überantwortet war. »Wie ich Ihnen schon sagte, steckt in ihm eine gewisse Kälte gegenüber den wesentlichen Dingen, die die Seele jedes Menschen und jedes Kindes berühren sollten.« Alexei Alexandrowitsch begann, seine Gedanken zu dem einzigen Problem darzulegen, das ihn außer seinem Dienst interessierte, der Erziehung seines Sohnes. Als Alexei Alexandrowitsch mit Lydia Iwanownas Hilfe zu Leben und Tätigkeit zurückgekehrt war, empfand er es als seine Pflicht, sich mit der Erziehung des in seiner Obhut verbliebenen Sohnes zu befassen. Nie zuvor hatte Alexei Alexandrowitsch sich mit Fragen der Erziehung befasst, und so widmete er nun einige Zeit dem theoretischen Studium des Gegenstands, nachdem er viele anthropologische, pädagogische und didaktische Bücher gelesen hatte, erstellte Alexei Alexandrowitsch einen Erziehungsplan, und nachdem er den besten Petersburger Pädagogen für die Leitung gewonnen hatte, ging er ans Werk. Und dieses Werk beschäftigte ihn nun fortwährend. »Ja, aber das Herz. Ich sehe in ihm das Herz des Vaters. Und mit solch einem Herzen kann ein Kind nicht schlecht sein«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna voll Begeisterung. »Ja, mag sein. Was mich angeht, so erfülle ich meine Pflicht. Das ist alles, was ich tun kann.« »Kommen Sie zu mir«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna nach kurzem Schweigen. »Wir müssen über eine für Sie traurige Angelegenheit reden. Ich gäbe alles dafür, um Ihnen gewisse Erinnerungen zu ersparen, aber andere denken nicht so. Ich habe von ihr einen Brief erhalten. Sie ist in Petersburg.« Bei der Erwähnung seiner Frau zuckte Alexei Alexandrowitsch zusammen, doch sogleich legte sich auf sein Gesicht jene tote Reglosigkeit, die zum Ausdruck brachte, wie vollkommen hilflos er in dieser Angelegenheit war. »Ich habe es erwartet«, sagte er. Gräfin Lydia Iwanowna blickte ihn verzückt an, und angesichts seiner Seelengröße traten ihr Tränen der Bewunderung in die Augen. Als Alexei Alexandrowitsch das kleine, mit altem Porzellan vollgestellte und mit Porträts vollgehängte, gemütliche Boudoir der Gräfin Lydia Iwanowna betrat, war die Dame des Hauses noch gar nicht da. Sie kleidete sich um. Auf dem runden Tisch lag ein Tischtuch und stand ein chinesisches Teeservice und ein silberner Spiritus-Teekessel. Alexei Alexandrowitsch betrachtete zerstreut die zahllosen bekannten Porträts, die das Boudoir schmückten, setzte sich an den Tisch und schlug das dort liegende Evangelium auf. Das Rascheln des gräflichen Seidenkleides lenkte ihn ab. »So, nun wollen wir uns in Ruhe hinsetzen«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna und zwängte sich mit erregtem Lächeln hastig zwischen Tisch und Sofa durch, »und uns bei unserem Tee unterhalten.« Nach einigen vorbereitenden Worten überreichte Gräfin Lydia Iwanowna schwer atmend und errötend Alexei Alexandrowitsch den ihr zugegangenen Brief. Als er den Brief gelesen hatte, schwieg er lange. »Ich nehme nicht an, dass ich das Recht hätte, es ihr abzuschlagen«, sagte er zaghaft und hob den Blick. »Mein Freund, in niemandem sehen Sie Böses. Im Gegenteil, ich sehe, dass alles böse ist, aber ist das gerecht?« Auf seinem Gesicht lag Unentschlossenheit und Suche nach einem Rat, nach Unterstützung und Leitung in einer Angelegenheit, die ihm unverständlich war. »Nein«, unterbrach ihn Gräfin Lydia Iwanowna, »es hat alles seine Grenzen. Unmoral, das verstehe ich noch«, sagte sie, nicht ganz aufrichtig, denn sie hatte nie verstehen können, was Frauen zur Unmoral führt, »aber was ich nicht verstehe, ist Grausamkeit. Und gegen wen? Gegen Sie. Wie kann man sich in der Stadt aufhalten, wo Sie sind? Nein, man lernt doch nie aus im Leben, und ich lerne zu verstehen, wie hoch Sie stehen und wie tief unten Sie. Doch wer wird einen Stein werfen?« sagte Alexei Alexandrowitsch offensichtlich zufrieden mit seiner Rolle. »Ich habe alles vergeben. Und darum kann ich ihr nicht verweigern, was für sie ein Bedürfnis der Liebe ist, der Liebe zu ihrem Sohn. Aber ist das Liebe, mein Freund? Ist das aufrichtig? Nun denn, Sie haben vergeben, Sie vergeben noch jetzt. Aber haben wir das Recht, auf die Seele dieses Engels einzuwirken? Er hält sie für gestorben, er betet für sie und bittet Gott, ihr die Sünden zu vergeben. Und so ist es besser. Was würde er aber hierbei denken?« »Daran habe ich nicht gedacht«, sagte Alexei Alexandrowitsch offenkundig zustimmend. Gräfin Lydia Iwanowna bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und schwieg. Sie betete. »Wenn Sie mich um Rat fragen«, sagte sie, als sie gebetet hatte und das Gesicht aufdeckte, »kann ich Ihnen nicht dazu raten, als ob ich nicht sehe, wie Sie leiden, wie das Ihre sämtlichen Wunden aufgerissen hat. Aber nun denn, wie immer denken Sie nicht an sich selbst. Doch wozu könnte das führen? Zu neuen Leiden ihrerseits, zu Qualen für das Kind? Wenn in ihr noch irgendetwas Menschliches geblieben wäre, dürfte sie das nicht wollen. Nein, ich rate ohne zu schwanken davon ab. Und wenn Sie mir gestatten, werde ich ihr schreiben.« Alexei Alexandrowitsch war einverstanden. Und Gräfin Lydia Iwanowna schrieb den folgenden französischen Brief. »Gnädige Frau, die Erinnerung an Sie könnte bei Ihrem Sohn zu Fragen von seiner Seite führen, die sich nicht beantworten ließen, ohne in die Seele des Kindes den Geist der Missbilligung gegen das zu senken, was für ihn ein Heiligtum sein sollte. Und darum bitte ich, die Absage Ihres Mannes im Geiste der christlichen Liebe zu verstehen. Ich bitte den Allmächtigen um Barmherzigkeit für Sie. Gräfin Lydia.« Dieser Brief erreichte das geheime Ziel, das Gräfin Lydia Iwanowna sich selbst nicht eingestand. Er verletzte Anna bis in die Tiefe ihrer Seele. Seinerseits konnte sich Alexei Alexandrowitsch, als er von Lydia Iwanowna nach Hause zurückgekehrt war, an diesem Tag nicht seinen üblichen Beschäftigungen widmen und nicht die Seelenruhe des gläubigen und erlösten Menschen finden, die er früher verspürt hatte. Die Erinnerung an seine Frau, die dermaßen schuldig war vor ihm und vor der er so heilig war, wie Gräfin Lydia Iwanowna ihm zu Recht gesagt hatte, hätte ihn nicht verstören dürfen. Aber er war nicht ruhig. Er konnte das Buch nicht verstehen, das er las, konnte die quälenden Erinnerungen an sein Verhältnis zu ihr nicht verscheuchen, an jene Fehler, die er ihr gegenüber, wie ihm jetzt schien, begangen hatte. Die Erinnerung, wie er bei der Rückkehr vom Rennen das Geständnis ihrer Untreue aufgenommen hatte und insbesondere, dass er nur äußere Schicklichkeit von ihr verlangt, dass er kein Duell vom Zaun gebrochen hatte, darüber plagte ihn nun die Reue. Ebenso plagte ihn die Erinnerung an den Brief, den er ihr geschrieben hatte. Insbesondere seine Vergebung, die niemand gebraucht hatte, und seine Sorgen um das fremde Kind brannten als Scham und Reue in seinem Herzen. Und genau dasselbe Gefühl von Scham und Reue empfand er nun, wenn er seine gesamte Vergangenheit mit ihr durchging und sich an die ungeschickten Worte erinnerte, mit denen er ihr nach langem Schwanken einen Heiratsantrag gemacht hatte. »Aber wessen bin ich schuldig?«, fragte er sich. Und diese Frage rief stets eine andere Frage in ihm hervor. Ob sie anders fühlten, anders liebten, anders heirateten, alle diese Leute, diese Wronskis, Oblonskis, diese Kammerherren mit den dicken Waden. Und in seiner Vorstellung tauchte eine ganze Reihe dieser strotzenden, kräftigen, nicht von Zweifeln befallenen Leute auf, die immer und überall unwillkürlich seine Aufmerksamkeit und Neugier anzogen. Er verscheuchte diese Gedanken, er suchte sich zu überzeugen, dass er nicht für das hiesige, endliche Leben lebe, sondern für das ewige, und dass in seiner Seele Friede und Liebe herrsche. Aber dass er in diesem endlichen, nichtigen Leben, wie ihm schien, einige nichtige Fehler begangen hatte, plagte ihn derart, als ob es diese ewige Erlösung, an die er glaubte, gar nicht gäbe. Die Versuchung war aber nicht von Dauer. Und bald war in Alexei Alexandrowitschs Seele jene Ruhe und jene Erhabenheit wiederhergestellt, dank denen er vergessen konnte, woran er nicht denken mochte. »Na, was ist, Kapitonitsch?« fragte Serjoscha, als er rotbackig und fröhlich am Tag vor seinem Geburtstag vom Spaziergang zurückkam und dem hochgewachsenen, von der Höhe seines Wuchses auf den kleinen Mann herablächelnden alten Portier seinen langen Faltenmantel überließ. »Was ist? War der Beamte mit dem Verband heute da? Hat Papa einen Empfang?«
»Hat er. Der Kanzleivorsteher war kaum weg. Habe ich ihn gemeldet«, sagte der Portier und zwinkerte fröhlich. »Lassen Sie, ich helfe Ihnen.«
»Serjoscha?« Der Erzieher, ein Slave, blieb an der Tür stehen, die ins Hausinnere führte. »Ziehen Sie den Mantel selbst aus.« Serjoscha hatte zwar die schwache Stimme des Erziehers gehört, beachtete ihn aber nicht. Er hielt sich mit der Hand am Bandelier des Portiers fest und schaute ihm ins Gesicht. »Ja, und hat Papa für ihn getan, was er braucht?« Der Portier nickte bestätigend. Der Beamte mit dem Verband, der schon 7-mal einer Bitte wegen zu Alexei Alexandrowitsch gekommen war, interessierte Serjoscha wie den Portier. Serjoscha hatte ihn einmal im Hausflur getroffen und gehört, wie er den Portier kläglich bat, ihn zu melden, denn sonst, sagte er, müssten er und seine Kinder sterben. Seither interessierte sich Serjoscha für ihn. Er hatte den Beamten auch ein zweites Mal im Hausflur getroffen. »Ja, und hat er sich gefreut?«, fragte er.
»Wieder nicht. Fast wäre er hüpfend davongegangen.«
»Ist irgendwas gebracht worden?«, fragte Serjoscha nach kurzem Schweigen.
»Oh, Herr«, flüsterte der Portier, den Kopf wiegend, »da ist etwas von der Gräfin.«
Serjoscha hatte sofort begriffen, dass es ein Geschenk von Gräfin Lydia Iwanowna zu seinem Geburtstag war, wovon der Portier sprach. »Was du nicht sagst, und wo?«
»Zu Papa hat Cornelius gebracht. Bestimmt ein hübsches Dingerchen.« Wie groß, so vielleicht? Kleiner. Aber was Hübsches. Ein Buch? Nein, ein Dingelchen. Gehen Sie, gehen Sie. Wassili Lukitsch ruft, sagte der Portier, da er die Schritte des Erziehers näher kommen hörte, löste vorsichtig das Händchen in dem halb abgestreiften Handschuh von seinem Bandelier und wies augenzwinkernd mit dem Kopf auf den Erzieher. »Wassili Lukitsch, bin gleich da!« rief Serjoja mit dem fröhlichen und liebevollen Lächeln, das den gewissenhaften Wassili Lukitsch stets besänftigte. Serjoja war viel zu fröhlich. Viel zu glücklich war alles, als dass er seinem Freund, dem Portier, eine weitere Familienfreude hätte vorenthalten können, die er während des Spaziergangs im Sommergarten von Gräfin Lydia Iwanownas Nichte erfahren hatte. Diese Freude kam ihm besonders wichtig vor, weil sie mit der Freude des Beamten zusammenfiel und mit seiner eigenen Freude, das Spielzeug gebracht worden war. Serjoja kam es vor, als sei heute ein Tag, an dem alle sich freuen und fröhlich sein müssten. »Weißt du, dass Papa den Alexander Newski-Orden bekommen hat?«
»Wie kann ich das nicht wissen? Es waren schon Leute zum Gratulieren da.«
»Ja, und freut er sich?«
»Wie denn? Sich nicht über eine Gunst des Zaren freuen. Hat ihn demnach verdient.« sagte der Portier streng und ernst.
Serjoja dachte nach, den Blick auf das Gesicht des Portiers geheftet, von ihm erforscht, bis in kleinste Einzelheiten, besonders auf das zwischen den grauen Koteletten hängende Kinn, das niemand sah außer Serjoja, denn er schaute nie anders als von unten zu ihm hoch.
»Und ist deine Tochter lange nicht mehr bei dir gewesen?«
»Die Tochter des Portiers war Balletttänzerin.«
»Wann soll sie denn an Werktagen? Die haben auch zu lernen. Und Sie haben zu lernen, Herr. Gehen Sie.«
Ins Zimmer gekommen, erzählte Serjoja, statt sich an seine Lektionen zu setzen, dem Hauslehrer von seiner Vermutung, dass ihm bestimmt eine Lokomotive gebracht worden sei. »Was meinen Sie?« fragte er. Aber Wassili Lukitsch meinte nur, dass er sich die Grammatiklektion vornehmen müsse, weil um 2 Uhr der Lehrer komme.
»Doch sagen Sie mir eins, Wassili Lukitsch«, fragte er plötzlich, als er schon am Arbeitstisch saß und das Buch in Händen hielt, »was ist höher als der Alexander Newski-Orden? Sie wissen, dass Papa den Alexander Newski-Orden bekommen hat?«
Wassili Lukitsch erwiderte, »höher als der Alexander Newski sei der Wladimir.«
»Und noch höher?«
»Und am höchsten ist der Andrei Perwaswani.«
»Und noch höher als der Andrei?«
»Ich weiß nicht.«
»Wie, Sie wissen das nicht?«
Und auf die Arme gestützt, erging sich Serjoja in Überlegungen. Seine Überlegungen waren höchst kompliziert und vielfältig. Er malte sich aus, wie sein Vater auf einen Schlag den Wladimir wie den Andrei bekäme. Und wie er darum beim Unterricht heute viel weniger streng wäre. Und wie er selbst, wenn er groß wäre, alle Orden bekäme, auch was sie sich noch ausdenken würden, höher als der Andrei. Kaum hätten sie was ausgedacht, hätte er es sich verdient. Sie würden sich noch höhere ausdenken. Auch die hätte er sich gleich verdient. Unter solchen Überlegungen verging die Zeit, und als der Lehrer kam, war die Lektion über die Umstandswörter der Zeit und des Ortes und der Art und Weise nicht gelernt, und der Lehrer war nicht nur unzufrieden, sondern betrübt. Diese Betrübnis des Lehrers rührte Serjoja. Er fühlte sich unschuldig daran, dass er die Lektion nicht konnte, denn so sehr er sich auch bemüht hatte, er brachte es einfach nicht zustande. Solange der Lehrer es ihm auseinandersetzte, glaubte er es ihm und schien es zu verstehen, aber sobald er allein war, konnte er sich einfach nicht mehr erinnern und nicht begreifen, dass das so verständliche Wörtlein plötzlich ein Umstandswort der Art und Weise war. Dennoch tat es ihm leid, dass er den Lehrer betrübt hatte, und er wollte ihn gern trösten. Er wählte einen Moment, als der Lehrer schweigend ins Buch schaute. »Michail Iwanitsch, wann haben Sie Namenstag?« fragte er plötzlich. »Sie sollten besser an Ihre Arbeit denken. Namenstage haben für ein vernünftiges Wesen keinerlei Bedeutung. Ein Tag wie alle anderen, an denen man arbeiten muss.«
Veja bem o que faz e tome juízo, juízo de quem lhe adora demais, escute o aviso, aviso. Pra que fingir não gostar de mim? Seu coração nunca foi ruim. Não seja assim de você demais, eu preciso, preciso. Sua tristeza, meu bem, tudo me revelou. Tenha certeza, porém, que você se enganou. E
imaginando que lhe esqueci e seu amor eu fui trair.
Deixe disso, tome juízo. Meu bem, tudo me revelou. Tenha certeza, porém, que você se enganou.
Imaginando que lhe esqueci, seu amor, eu fui trair.
Deixe disso, tome juízo. Tome juízo.
Geachte raadsleden, gisteren in de NRC. Amsterdam zei dat je er kon zwemmen. Zijn duik eindigde in invaliditeit. Wat een goede zwemplek leek, was gevaarlijk en ondiep. Maar een waarschuwing ontbrak. De gemeente kende het gevaar niet, loog ze eerst. Dit is de perverse modus operandi van de gemeente. Op 18 juli 2022 had ik mijn eerste gesprek met de burgemeester. De burgemeester vroeg mij wat ik wilde. Nu eindelijk mijn complete dossier. Ik vecht er al sinds 2018 voor, zei ik. Vervolgens praat ik 8 maanden met 3 ambtenaren. Keer op keer bleef ik benadrukken dat het dossier niet compleet was. Keer op keer verzekerden de ambtenaren mij dat het dossier wel compleet was. Frank, we hebben nog eens goed gezocht. Er is echt niets meer dan wat je al hebt. En toen kwam het parool op 29 april 2023 met een reconstructie. Bas Soetenhorst had cruciale documenten in handen gekregen die niet aan mij waren verstrekt. De burgemeester bepaalde vervolgens dat ik onrechtmatig opgenomen was in de radicaliseringsaanpak. En ik zou nu wel mijn totale dossier krijgen met betrekking tot de radicaliseringsaanpak. Alleen namen van lagere ambtenaren zouden worden gelakt. De nieuwe zoekslag heeft inmiddels 1021 nieuwe documenten opgeleverd, die ik overigens nog steeds niet heb ontvangen. Maar ook na de 1021 nieuwe documenten is het dossier nog steeds niet compleet. Ik heb niet voldoende tijd om uit te leggen waarom. Dan zullen jullie mij een vraag moeten stellen. Belangrijk om te delen met jullie is dat er buiten de radicaliseringsaanpak ook nieuwe belastende documenten zijn opgedoken die de gemeente formeel niet aan mij heeft verstrekt. De inhoud is schokkend, maar ook daarvoor heb ik geen tijd om over te vertellen. Aangeslagen vroeg ik de burgemeester om opheldering. De burgemeester wil er niet op reageren. Door de nieuwe documenten heb ik wederom hard bewijs in handen dat de zoekslag niet goed is gegaan. En ik heb de gemeente uiteraard verzocht een nieuwe zoekslag uit te voeren. Het antwoord: OOV zal geen nieuwe zoekslag uitvoeren. Mocht in een gerechtelijke uitspraak anders besloten worden, dan zullen we daar uiteraard aan voldoen. Uiteraard ben ik vervolgens gaan escaleren om grip te krijgen op mijn totale dossier. En nu klaagt de gemeente wederom steen en been over de grote hoeveelheid juridische procedures. Ook Rob van Norren vecht al 6 jaar voor zijn dossier. Recentelijk veroordeelde de rechtbank de gemeente nog. Er was te veel gelakt, veel te veel gelakt. Binnen 8 weken moest de gemeente een nieuw besluit nemen. Dat deed de gemeente dus niet. En dus startte Rob een nieuwe, niet tijdig beslissen beroepsprocedure op bij de rechtbank Amsterdam om het besluit af te dwingen. Driske Schiesep vecht al 15 jaar voor zijn dossier nadat hij op dubieuze wijze zijn verlenging niet kreeg van zijn horecavergunning en zijn zaak moest sluiten. Ook in zijn zaak duiken steeds weer belastende documenten op. Onder andere dit document waaruit blijkt dat de gemeente probeerde de raad te sensibiliseren toen Bris insprak in 2019. Mijn tijd is bijna op. Over de inhoud van dit document zullen jullie mij ook een vraag moeten stellen als jullie meer willen weten. De grote vraag is: wat gaat de raad doen om dit perverse gedrag van ambtenaren te stoppen? De reden dat het achterhouden van belangrijke documenten maar doorgaat en doorgaat, is omdat aan fout gedrag van ambtenaren geen consequenties zit. En daarom zullen de komende jaren Amsterdammers gewoon weer genaaid worden binnen gerechtelijke procedures als ze tegen de gemeente procederen. Zelfs als je een dwarslesie hebt opgelopen. Dit is geen fair play. Dit is de boel belazen en dit moet stoppen.
Ja, aan het begin van uw betoog zei u dat u 1000+ documenten heeft ontvangen, klopt dat? En,
wat zeg je nog een keer?
Dat u 1000+ ja, documenten heeft
1021 ontvangen. 1021 nieuwe documenten.
1021 nieuwe documenten van de gemeente Amsterdam, maar U zei daarbij ook, het is nog niet compleet.
Nee.
Kunt u daar meer over vertellen?
Kijk, het gaat eigenlijk elke keer fout op de zoekslag. Wat er nu gebeurt, is dat er wel een interventie ingezet door mevrouw Halsema wel is ingezet. Waar Ulko van der Pol nu als oud-ombudsman zich mee bemoeit. Maar het grote probleem is dat hij nog steeds de documenten aangeleverd krijgt van de ambtenaren. En in mijn geval is het zo pervers dat de ambtenaar die mij keer op keer willens en wetens genaaid heeft, ik ga zijn naam uiteraard niet noemen, waar ook een klacht ligt bij het bureau Integriteit, waar het bureau Integriteit niks mee wil doen, dat diezelfde ambtenaar nog steeds op die zoekslag zit. Nou, dan ga je natuurlijk geen vertrouwen herstellen als je iemand die gewoon zo evident de boel heeft belazerd. Dus ja, er zijn gewoon, ik heb al eens gezegd, ook tegen de burgemeester, als in mijn door mijn zaak er niet meerdere ambtenaren worden ontslagen, dan gaat het niet goed. Er zijn echt hele foute dingen hier gebeurd. En als je op een gegeven moment zegt, ja, bestuurlijk willen we er wel mee maar doen, maar we willen niet ook ambtenaren die fout gedrag hebben vertoond op de vingers tikken stevig. Ja, dan ettert het natuurlijk gewoon door. Dan kan mijn zaak wel, één seconde, kan mijn zaak wel opgelost worden. Maar dan worden natuurlijk andere Amsterdammers de dupe. En ik zit hier niet alleen maar voor mezelf. Ik wil dat mijn zaak goed komt, maar ik wil dat het andere Amsterdammers ook nooit meer overkomt.
Kunt u uitbreiden over de inhoud van die documenten?
Ja, dat is eigenlijk een beetje, zit een parallel in dit document en het document wat ik van de ombudsman heb gekregen. Ja, daar zie je eigenlijk dat de gemeente, ook jullie, vorige raadsleden, heeft proberen te sensibiliseren. Dus voordat Dris ging inspreken, stuurt de gemeente een document naar jullie toe waarin uitleg wordt gegeven van wie is de inspreker. Nou, dat is zeer discutabel dat je dat van tevoren, dat ondermijnt jullie controlerende taak. Maar wat natuurlijk ook nog heel erg ernstig is, Dris is daar niet over geïnformeerd. Dat is een schending van artikel 14 AVG. Als je dat dan al doet, wat zeer discutabel is, ja, dan moet je in ieder geval een melding maken op basis van artikel 14 AVG dat je die persoonsgegevens hebt verstrekt aan een ander bestuursorgaan, want de gemeenteraad is een ander bestuursorgaan dan de gemeente. En dat is niet gebeurd. Ja, als de gemeente dat wel had overwogen om te doen, dan had de gemeente waarschijnlijk het hele document niet gestuurd, want dan wist natuurlijk de gemeente op dat moment dat er gezeik over zou komen. Dan dus na 4 jaar procederen komt dit document naar boven toe. Dan ben je gewoon ziedend.
Zijn er mogelijkheden om te zeggen welke WO-ambtenaar gaat zoeken in documenten, dat het niet degene is waar juist de pijn zit?
Nou ja, dit is een hele mooie vraag. Want kijk, er zit natuurlijk een groot probleem, wat overigens Follow the Money ook laatst over heeft gerapporteerd, over de problemen met de WO, die natuurlijk voor gedeelte gelijk zijn aan de AVG. Je laat de mensen die direct betrokken zijn bij een onderwerp, laat je ook een WO-verzoek, een AVG-verzoek afwikkelen. Dus iemand die belang heeft bij het achterhouden van documenten, en als je 18.000 medewerkers hebt binnen de gemeente, dan zit dat natuurlijk ook 200, 300, 400, 500 rotte appelen tussen. Dat kan niet anders als je de 18.000 hebt. Dus je moet er rekening mee houden dat er een ambtenaar kan zijn die zegt van, joh, ik wil het document niet verstrekt hebben. Maar je laat dus diezelfde ambtenaar die die documenten daarover gaat, laat je ook het AVG en het WO-verzoek afwikkelen.
Wat verwacht u van dit moment? Wat zou u willen dat wij meenemen en doen met deze informatie?
Nou ja, kijk, dat is, daar zouden we misschien eens over door moeten praten. Want kijk, daar moet natuurlijk iets gaan gebeuren dat dit patroon doorbroken wordt. Want er is echt een patroon van het achterhouden van cruciale informatie. Want ik heb heel veel WOP-verzoeken en WO-verzoeken, de gemeente wordt er gek van, ingediend. Maar als elke keer weer blijkt dat cruciale data er niet tussen zit, en later komt het wel naar boven toe, dan kan je het niet meer zeggen, het was een foutje.
I don't want to look back. and I cried for it. Why you put myself in my place and see what I'm feeling? Put myself in my place and feel what I'm feeling. Someone, someone hate me all day long. To the top, no matter what it may take, so be to the top, yeah, someone, help me, someone, yeah. Someone, I need someone.
You can call someone. Mm-hmm.